Und weil sie eine Schlange war, glaubten alle seine Lüge. And because she was a snake, everyone believed his lie.
Permission to hug?
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa von Brakel. Willkommen! Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because it's better not to shit where you also wanna eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Zurück hoffen wir natürlich. Wie immer die zwei wichtigsten Dinge vorab zu diesem Podcast. Erstens, wir sind nicht spoilerfrei. Also
nein.
Nein. Ihr solltet besser den Film gesehen haben, den wir heute besprechen. Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie die jeweils andere den Film fand. Weshalb das ja auch eine Blackbox ist für uns. Willkommen zu dieser Blackbox.
Ja.
Und heute haben wir einen Film dabei. Welchen Film haben wir denn dabei, Anne?
Ich sag mal den deutschen Titel, ne? Weil da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass dieser Film in unterschiedlichen Ländern einen unterschiedlichen Titel trägt.
Korrekt.
Wir sprechen heute über Zoomania 2. Weil in der letzten Folge haben wir über den ersten Zoomania-Film gesprochen und heute sprechen wir über den zweiten. Und den ersten Zoomania-Film hatten wir beide schon gesehen, bevor wir ihn schon gesehen darüber gesprochen haben.
Korrekt.
Und jetzt bei Zoomania 2 ist es so, dass du ihn schon im Kino gesehen hattest.
Ja.
Und ich noch nicht. Also ich habe ihn jetzt das erste Mal für unsere heutige Podcast-Folge gesehen. Und du hast sehr klug beim letzten Mal meine Fragen abgeblockt. Ich hab dich ja gefragt irgendwie. Und muss ich Angst haben? Weil wir waren beide Fans vom ersten Teil. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch die von vor zwei Wochen an. Über Zoomania. Lohnt sich. Hört die mal, bevor ihr jetzt dann hier wieder einsteigt. Und wir waren beide sehr angetan von Zoomania. Und das ist ja häufiger so, dass wenn man Fan von einem Film ist, der dann irgendwann einen zweiten Teil bekommt, die Chance, hart enttäuscht zu werden, ist groß. Oder sagen wir mal, sie ist zumindest nicht gering. Und ich nenne jetzt hier Ross und Reiter, haben wir auch schon gemacht, ne? Also Gladiator. Ja. Ich liebe Gladiator. Gladiator 2 ist eine absolute Katastrophe. Wir haben über beide Filme eine Folge in Schon gesehen gemacht. Also hört euch die auch gerne an.
Auf jeden Fall.
Ich nenne jetzt einfach noch einen Film, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich bin großer Fan von, das ist ein Netflix-Film, The Old Guard. Den ersten Teil fand ich sensationell. Der zweite Teil, es fehlen mir die Worte. Ja, dieser Film ist ein einziges Synonym für Entsetzen meinerseits gewesen. Wirklich, wirklich, ganz schlimm. So, und darum hatte ich ein bisschen Angst vor Zoomania 2. Weil ich Angst hatte, enttäuscht zu werden. So, jetzt endlich antworte ich auf deine Frage, wie er denn
mir Spannungsaufbau.
Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn richtig gut.
Yes!
Und du?
Da bin ich froh. Ebenso. Ich fand ihn auch richtig gut. 10 Jahre liegen zwischen dem ersten und dem zweiten. Und es hat sich gelohnt.
Ja.
Es hat sich gelohnt. Ah, freue mich, dass es dir da genauso geht. Weil er ist schon, finde ich, bisschen anders in der Tonalität, also er kommt mir irgendwie ein bisschen anders von der Tonalität, können wir auch mal drüber sprechen, warum. Aber ja, und er ist ja auch ein unfassbarer Erfolg. Also bevor wir hier in unsere Expertise einsteigen und unser Department, Drehbuch, er hat bisher, und er läuft immer noch in Kinos, stand vor dieser Woche 1.870.000.000 $ weltweit eingespielt. Damit ist er der neunst erfolgreichste Film aller Zeiten.
Ja.
Das ist unglaublich. Und der erste hatte ja schon roughly 1,1 Milliarde. Ja. Und jetzt sind wir bei 1,8 Milliarden. Das ist Wahnsinn.
Ja, er ist auch, wenn meine Recherche stimmt, ich habe das im Internet recherchiert.
Ja, da war ich auch.
Er ist der erfolgreichste Film in der Geschichte der Walt Disney Animation Studios.
Ja.
Und erfolgreicher als der bisherige Spitzentitel Frozen 2, die Eiskönigin 2.
Mhm.
Also Zoomania 2 ist on top der Walt Disney Animation Studios Charts.
Ja, und so ein Erfolg passiert nicht, weil der erste so super war, sondern du erreichst diese Zahlen nur, wenn der zweite auch gut ist. Weil du kriegst schon einen gewissen Vorsprung, weil natürlich alle, die den ersten Teil geliebt haben, auch reingehen. Aber wenn er nicht gut ist, kann er trotzdem floppen. Also das muss man auch sagen. Ne?
Es ist ja auch häufig so, also es entscheidet sich doch, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber es entscheidet sich ja häufig wirklich am ersten Wochenende, an dem ein Film in den Kinos anläuft, trennt sich ja häufig schon die Spreu vom Weizen. Es ist genau so, wie du sagst, wenn man den ersten Teil gut fand, wird man sehr wahrscheinlich sich den zweiten angucken wollen und wahrscheinlich schon am Startwochenende. Und die Leute, die dann enttäuscht aus dem Kino gehen, die schreiben negative Rezensionen im Internet, die WhatsAppen das ihren Freunden, ey, in XY musste nicht reingehen, der Film ist super schlimm. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda oder das, was auf Social Media dann an Rezensionen und Erfahrungswerten geteilt wird, am ersten Wochenende quasi rennen noch alle rein, aber danach weiß die Welt relativ schnell, wie das Publikum des Startwochenendes den Film empfunden hat.
Ja, korrekt.
Und es ist exakt so, wie du sagst, wenn das kein guter Film ist, dann wird der sich über das erste Startwochenende an den Kinokassen halt nicht so gut halten können und spielt dann auf keinen Fall weltweit, was waren es, 1,8 Milliarden US-Dollar?
Ja.
Also aufgerundet, ich runde mal auf.
Runde mal
nur
auf.
Die eine Milliarde, mehr oder weniger. 1,8 Milliarden US-Dollar weltweit.
Das ist Wahnsinn. Und der läuft immer noch.
Wow.
In den Kinos.
Ja, wir nehmen diese Folge auf im Frühsommer. Sind wir im Spätfrühling, Frühsommer?
Es ist der 14. Mai 2026.
Okay, gut. Ich find das gut. Konkretes Datum. So, und seit wann läuft der Film in den Kinos? Seit Herbst 25. Ne? Kinostart war im November 25 irgendwie. Ja, so.
Ist übrigens der 15. Mai. Ist vollkommen egal, aber wir sind in dieser Woche.
Details.
Wie dem auch sei. Läuft noch, mal sehen, ob er die 2-Milliarden-Marke noch knackt.
Meinst du?
Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, das zu verfolgen.
Ach so, ich dachte, du sagst, ich gehe noch 200 Mal rein.
Die sorgt alleine für. Nein, aber es würde mich interessieren. Ich glaube, ich werde das verfolgen. Ja.
Okay.
Ja, er ist super gut. Lass uns doch in die Details gehen.
Gerne.
Möchtest du in die Details gehen, was dir besonders gut gefallen hat? Oder hast du auch Punkte, die dich stören und willst damit einsteigen?
Oh, spannend, spannend.
Es ist dein Podcast auch, also wie immer du möchtest.
Auch, danke. Wer diesen Podcast nicht zum ersten Mal hört, weiß, dass wir über Krötenlisten sprechen.
Ja.
Und schon bei Zoomania 1 hatte ich keine Kröte und damit meinen wir sowohl die dramaturgische Kröte als auch das Tier, die Kröte. Wir hatten in Zoomania 1 keine Kröte gefunden und es geht mir in Zoomania 2 exakt genauso. Ich habe weder das, obwohl Krötentier ist jetzt spannend, weil wir sind ja in einem anderen Setting in Tundra Town. Gab's da, hast du Kröten gesehen? Also ich meine jetzt wirklich die Tiere, die animierten Tiere, Kröten. Hast du eine Kröte gesehen? Ich nicht.
Oh, das ist ein guter Punkt. Nee, bewusst nicht. Aber ich hatte einfach gedacht, dass es, jetzt sind wir in der Welt der Reptilien und die Reptilien sind ja ausgeschlossen worden vor 100 Jahren wegen dieses großen Vorfalls, weil eine Schlange mutmaßlich eine Schildkröte umgebracht hat. Nee, mir ist aber tatsächlich keine Kröte aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Schade, weil da wäre ja der Moment gewesen.
Also weder das Tier noch unsere dramaturgischen Kröten. Ich habe keine Kröte, aber du hast eben gesagt, für dich hat sich der Film anders angefühlt als der erste.
Ja.
So. Und mir geht es insofern ähnlich. Also nochmal, ich finde den Film wirklich gut, aber ich fand ihn an vielen Stellen irre schnell geschnitten. Ja. Und die Frage ist, ja, hat sich einfach die Schnittfrequenz zum ersten Teil, du hast es völlig richtig gesagt, es liegen 10 Jahre zwischen, ja, diesen beiden Teilen, hat sich einfach die Schnittfrequenz gefühlt verdreifacht oder werde ich einfach alt oder beides? So ehrlich müssen
ich
wir
sein. Ich
finde
es super, dass du das sagst, weil das wäre auch genau meine Antwort gewesen. Die Schnittfrequenz ist total erhöht und ich bin mir sicher, es liegt nicht an unserem Alter, sondern die Tatsache, man erzählt schneller, rasanter, Schnittfrequenz sind höher, man ist gewohnt, dass sie höher sind durch TikTok und Instagram. Alles ist einfach schneller, 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 schneller. Und hier ist es auch so, es passiert auch viel mehr gleichzeitig im Bild. Das sind alles, das kann man ja klar benennen. Ich hatte es jetzt beim zweiten Mal gucken, nicht ganz so krass, da war ich schon dran gewöhnt, aber wirklich bewusst, ich saß im März im Kino und war so, what is this? Also nur im Sinne von, ich hatte ein klares Gefühl für das Tempo noch vom ersten. Auch wenn ich den da nicht kurz davor noch mal gesehen hatte, aber ich habe mich an dieses Gefühl erinnert und es ist einfach schneller erzählt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das der einzige Unterschied ist. Und ansonsten ist die Humorfarbe ist dieselbe, die Figuren sind ja auch wirklich wieder so getroffen. Es ist nicht so, dass man denkt, komisch, aber Chief Bozo, wie heißt er? Chief
Bogo.
Bogo, was habe ich gesagt? Bozo, völlig falsch. Bogo, verhält sich ja jetzt ganz anders im zweiten Teil als im ersten. Nee, die sind alle, also auch, muss man auch sagen, ne, von der Animation her, vom Drehbuch her, aber auch von den SprecherInnen, alle haben ihre Figuren genauso wieder auferstehen lassen. Top. Ich würde wirklich sagen, es liegt nur an der Schnittfrequenz, die höher ist. Und ehrlich gesagt, smart, dass man da nicht dran festgehalten hat. Also man ist das Risiko sozusagen eingegangen, zu sagen, wir erzählen es schneller. Aber es ist trotzdem besser, das zu machen, weil in langsamerer Schnittfrequenz findest die Leute nicht, also dann fühlt es sich irgendwie alt an. Ich könnte, nee, glaubst du nicht?
Also ich widerspreche dir ja ungern.
Aber bitte
tu's. Aber ich wage es trotzdem, weil wir haben ja den ersten Teil Zoomania jetzt erst vor kurzem geguckt, vor 2 Wochen.
Ja.
So. Und also zumindest mir ging es nicht so, dass ich den geguckt habe und gesagt, oh, wow, altbackene Schnittfrequenz, das merkt man aber, dass der von 2016 ist. Hatte ich überhaupt nicht. Ich fand, dieser Film ist 10 Jahre alt und war überhaupt nicht schlecht gealtert. Und jetzt bei Zoomania 2, nochmal, ich finde, das ist ein guter Film. Ich hatte Spaß ohne Ende, aber es gab mehrere Stellen, mehrere Sequenzen, wo ich dachte, Alter, Entschuldigung, das ist mir zu schnell geschnitten. Also ich hatte bei manchen Sequenzen, also so bei diesen Verfolgungsjagden und so, da hatte ich das Gefühl, manche Schnittbilder, das war so gefühlt ein Wimpernschlag. Also das war wie so ein Ghost Frame. Kennst du das noch? Wenn man früher in der Filmhochschule, wenn man selber geschnitten hat und dann rutscht einem quasi noch so ein Frame rein, der da gar nicht reingehört und das ist dann quasi irgendein, nein, kennst du nicht? Nee. Okay, aber das, also da hatte ich bei manchen Stellen das Gefühl, oh, das fühlt sich fast schon wie ein, ist es natürlich nicht, aber wie ein Schnittfehler an, weil das Bild so kurz nur steht, wie so ein Geisterframe. Also da, das fand ich, also du hast ja gerade gesagt, du findest es gut, dass sie das gemacht haben, wo ich mir denke, nee, Leute, also da, ich bin keine 6 mehr, ich bin auch keine 16 mehr, ich bin auch keine 26 mehr. Also vielleicht werde ich auch einfach alt, fair enough. Aber da hätte mir, ich sag mal, so eine Nanosekunde mehr Frame hätte mir gut getan. Also ich war ja an manchen Stellen kurz vor der Stressmigräne. Wirklich.
Alright, Gegenthese. Und ich werfe jetzt das Thema Alter quasi zurück in den Ring.
Okay.
Ich glaube total, dass du und ich diesen Film auch in derselben Schnittfrequenz wie Teil 1 ihn hatte, genossen hätten. Aber es ist 10 Jahre später, das heißt, da sind jetzt, ist eine neue Generation, die du ja auch ganz neu reinholen musst ins Kino, die den ersten Teil nicht gesehen haben und die sind gewohnt an so eine schnelle Schnittfrequenz. Ich würde behaupten, sie haben einfach die ganze Generation, die Generation TikTok, damit mit abgeholt. Die hätten es so machen können. Dann hätten wir gesagt, wir finden es immer noch super, aber vielleicht hätte so ein 12-Jähriger gesagt, das ist irgendwie, aber lame hier. Das war mehr für. Okay. Das wäre meine Theorie, dass sie damit auch noch die neue Generation, die einfach schnellere Schnittfrequenz gewohnt ist, mit abgeholt haben.
Okay. Ja, also ich meine, an der Schnittfrequenz ändern wir jetzt auch nichts mehr. So, also der Film hat Picture Lock. Ja, also das ist einfach.
Ja, 1,87 Milliarden sind ja auch einfach ein zu großes, gutes Argument zu sagen, er hat ja funktioniert und vielleicht sind ja allein davon 500 Millionen auf die neue Generation zurückzuführen, die da fünfmal rein wollte. Eventuell.
Ja.
Aber Thema Kröten, ich habe.
Du hast zwei. Nein. Du hast zwei Kröten.
Ja, zwei Kröten, die auch nichts da, also dem Film keinen Abbruch tun und ich bin auch begeistert. Zwei. Einmal, wir sind jetzt ganz am Ende schon vom Film. Unser Team Judy und Nick und Gary, die Schlange und Nibbles, also unser Quartett, ne? Besiegt ja Povert Langsley, ne? Den Sohn, der das alles ausgelöst hat. Den überwältigen sie ja. Sie ringen ihn nieder. Und dann marschieren sie durch diesen schönen Turm hinunter in die alte Heimat der Schlangen. So, wunderschön. Und dann sind die da unten und sie finden tatsächlich die rausgetrennte Seite, die beweist, dass die Urgroßmutter von Gary wirklich diese Wetterwende erfunden hat. Alles ganz toll. Und dann gibt es diesen Moment, da taucht Porrett noch mal auf, so völlig crazy, also so Zähne raus, Augen rot, so. Kommt, platzt da noch mal rein ins Haus und dann kommen dahinter die zwei, was sind das, Wildschweine? Ich glaube, ne? So.
Ja.
Ich glaube, Wildschweine, ne?
Schweine.
Also hier irgendwas, also auf jeden Fall in der Gattung Schwein zugehörig. Und kommen rein und hauen dem dann halt eins über noch mit irgendwas und knocken ihn noch mal aus. Diesen ganzen Moment hätte ich sowas von überhaupt gar nicht gebraucht. Weil, warum ist der da?
Das ist deine Kröte? Ach so, okay.
Naja, also jetzt, ich sag ja, wir sind auf hohem Niveau unterwegs, ne? Aber ich habe gesagt, warum taucht er nochmal auf? Also der einzige Punkt, der mir eingefallen ist, dass Pomeroy nicht einfach so dann da oben liegen bleibt im Schnee und dass denen halt niemand mehr folgt. Ja, so. Aber die haben den schon ziemlich niedergemäht. Also, dass der vielleicht nicht nochmal aufsteht, würde ich jetzt auch erstmal glauben. Aber der kommt dann nochmal so rein, das finde ich so irgendwie unrhythmisch. Warum taucht er da jetzt nochmal auf? Weil es ist ja eigentlich abgewickelt hier und dann kriegen halt auch noch diese anderen Kollegen von Judy und von Nick kriegen dann auch noch diesen Mini-Fame, wo sie ihm dann noch eins drüber braten. Also ich war so, hä? Why? Just take it out, nobody would miss it, so.
Da fällt mir zu ein, ich meine, zu Filmhochschulzeiten ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Gefährliches Halbwissen, kann man bestimmt recherchieren.
Ja.
Der Buchtitel war Das Böse steht noch einmal auf. Und es geht genau darum, dass in der Hollywood-Dramaturgie, wenn du denkst, eigentlich sind wir safe und das Ganze. Und dann nein, das Böse steht noch einmal auf. Dass quasi noch immer noch einmal das Böse sich noch einmal aufbäumt, wenn man eigentlich denkt, es ist schon besiegt, um es dann nochmal final besiegen zu können. Das Böse steht noch einmal auf. Und ich glaube, es ist exakt der Moment, den du gerade beschrieben hast.
Ja, ist korrekt. Es gibt den Move, das Böse steht noch einmal auf. Stimme ich total zu. Dann ist das hier aber auch nochmal ein dramaturgischer Witz-Twist. Weil der steht auf und wird sofort wieder niedergemäht. Also eigentlich folgt dann ja nochmal ein existenziellerer Kampf. Sie dachten, sie hätten ihn schon besiegt. Und eigentlich ist das der Moment, also jetzt sag mal, naja, nicht ganz, nee. Also ich dachte, für mich ist der Moment, das Böse steht noch einmal auf, wenn die da an der Wetterwand kämpfen und dann Nick rettet, also ne, Nick fällt, Porvet fällt, Judy rennt die Treppen rauf, Gary folgt ihr, schaffen sie es noch, die beiden fallen schon und dann hängt sich Judy an Gary, als ganze Schlange sich da über den Abgrund hängt und sie erwischt Nicks Pfote noch im letzten Moment. Und Porvet fällt in den Schnee. Und danach gibt es den Moment, da rennt er, ist aufgestanden. Also der überlebt diesen absurden Sturz, wo man es auch sagen muss, wenn er also gar nicht so schlimm gewesen wäre, hätte Nicky auch fallen können. Side note. Aber sowas ist, können wir weglassen. Das war für mich der Moment, das Böse steht noch einmal, also literally, der steht noch mal auf und rennt da dann durch den Schnee und sie müssen hinterher. Und dann ist der große Endfight. Aber vielleicht ist es, also dann, okay, dann ist es aber wie so ein dramaturgischer Inside-Joke und das Böse steht halt einfach nochmal auf und wird direkt wieder niedergemäht.
Und nochmal. Und nochmal.
Und nochmal. Und nochmal. Und, noch und dann wird es halt direkt niedergemäht. Da wird halt, also für mich wirkt es nicht so. Also es ist wie ein Witz auf einem Level, den wir vielleicht dann verstehen, aber rein gefühlsmäßig, das macht den Film jetzt nicht schlechter oder besser, aber ich habe mir gesagt, brauche ich jetzt gar nicht, weil es ist so, was ist ja, also so richtig geht's nicht auf, jenseits von dieser Metaebene, die wir jetzt haben. Warum kriegen die Schweine dann nochmal, die Wildschweine nochmal diesen Credit? Oder nur damit sie dann den Satz sagen können, that'll do, pig, that'll do? Das ist ja auch ein Zitat.
Ich respektiere, dass du irritiert bist und das nicht gebraucht hättest. Aber darf ich sagen, das ist schon, also wir hatten schon größere Kröten.
Ja,
wir haben
natürlich.
Schon über größere Kröten
das
gesprochen.
War auch hier, das war eigentlich nicht wahr. Ja.
Du hast gesagt, Kröte du hast
ist
zwei.
Ein
was
Wort.
Denn die andere?
Die andere ist ein bisschen größer. Die Versöhnungsszene zwischen Nick und Judy. Wenn die beiden da stehen und, also es ist ja auch ein Classic, ne? Das Team wird getrennt, so zur Mitte des Films hin. Ihre Partnerschaft wird ja die ganze Zeit auf die Probe gestellt. Man zweifelt an, dass sie gute PartnerInnen sein können. So. Und dann kommt dieser, sie werden getrennt, jeder fightet für sich, sie retten sich gegenseitig wieder und kommen dann zusammen und dann stehen sie sich gegenüber und dann haben die einen Heart-to-Heart sozusagen. Ne? Also Nick, der eben Probleme damit hat, sich zu öffnen und emotional, also verletzlich zu sein und jemandem zu sagen, dass die andere Person ihm wichtig ist, macht das dann. Und das mochte ich auch noch. Das war total schön, dass der Fuchs sich das traut. Das hat auch eine sehr so, also wer so ein bisschen sich in der Psychologie bewegt, sehr gesunde Kommunikationsweise und sich verletzlich machen und sich erklären und Gefühle zulassen, Gefühle fühlen, ne? Gerade auch so der Bereich, oft Männer fühlen ihre Gefühle nicht, haben nicht so einen Zugang dazu und Nick ist ja ein männlicher Fuchs, dass der da mehr Zugang findet und sich traut und sich öffnet und zugibt, dass seine Verhaltensweise daher kommt und so. Das ist, finde ich, super. Judy wiederum antwortet ja gleichermaßen, erklärt, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, ne? Dass sie immer denkt, sie muss immer allen beweisen, weil sie halt nur ein Hase ist, dass sie das alles kann. Also nur ein Hase, so sieht die Welt sie, ne? Dass sie sich da beweisen muss. Mhm. Und er hat halt immer an sie geglaubt und deswegen ist er der Wichtigste für sie so. Er hat nie in Frage gestellt, dass sie was kann, im Gegensatz zum Rest der Welt. Super. Und dann sagt er nochmal was. Und dann sagt sie nochmal was. Und dann sagt er nochmal was. Und wir arbeiten uns auf so ein Level rein, wo einfach also die Figuren sind halt dann zu reflektiert, sprechen alles aus, was ihre, wir nennen das Back Wound, ne? Also so die Verletzung, die der Figur mal passiert ist und weshalb sie sich Verhaltensstrategien angeeignet hat, um damit klarzukommen. Und oft steht die Figur sich damit dann selber im Weg und diese Wunde beeinflusst ihr Leben. So baut man eine Figur auf. Die sagen sich die dann so gegenseitig. Und es wird immer, und hier, ne, die sagen sich was. Und das ist wieder auf so einer Metaebene, wo ich dachte, ja, das ist jetzt auf so einer Metaebene irgendwie funny, aber ich fühle es halt gar nicht mehr. Den ersten Moment fühle ich noch, wo er ihr eben sagt, ich konnte das nicht sagen, weil du mir so wichtig bist. Und sie so, ich verhalte mich manchmal so, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich muss der Welt beweisen, dass ich was kann. Super. Und dann, too much. Also, und es wirkt bei mir halt nicht. Also, es stört mich richtig, weil ich dann auf so eine Kopfebene komme, wo das so auf einer rationalen Ebene lustig sein soll, aber ich fühle es halt nicht. Ist dir das auch aufgefallen oder war das mehr so ein Lisa-Ding?
Nee, es ist mir auch aufgefallen im Sinne von, ich habe auch kurz überlegt oder mir schoss kurz der Gedanke durch den Kopf, ach, ist ein bisschen lang.
Aha.
Also, ist ein Müh lang.
Ist ein Müh lang, ja. Da
aber,
sind wir schon mal.
Das, also, was du gerade gesagt hast mit, du fühlst es nicht und du warst ja jetzt auch gerade in der Erzählung ein bisschen verstimmt, möchte ich fast sagen. Also, du warst ja fast ein bisschen verärgert über diese dramaturgische Entscheidung, die da getroffen wurde. Also, so schlimm war es bei mir nicht. Also, ich habe da gesessen und habe gedacht, oh, ist ein Müh lang. Und dann ging es aber gefühlt für mich auch schon weiter und dann hatte ich wieder Spaß.
Ja, ja, so. Ja, ja, schon. Aber ich saß da mal so, ihr macht den Moment für mich kaputt. Ich habe den Anfang so schön gefühlt. Und jetzt zieht ihr das in sowas Lustiges rüber. Und vielleicht wäre hier nicht der Augenblick gewesen. So. Da hätte man eher noch mal den Joke noch mal so ein. Also er kommt hinterher noch mal mit der Möhre, ne? Also wenn er dann sagt, ich sag das nur einmal in der Dekade, dass ich dich lieb hab, und sie hat's halt aufgenommen. Diesen Möhrenmoment hätte ich dorthin gepackt, dass er sagt so, okay, wow, jetzt habe ich es einmal gesagt, boah, ich hoffe, ich muss das nie wieder machen. Zack, Möhre. Ah. Weil er hat sie ja das erste Mal aufgenommen, als sie dieses so, es tut mir alles so leid, ne, diesen Moment hatte, der so auch echt war. Weißt du, was ich, das hätte von der Humorfarbe mehr gepasst als dieser Meta-Humor. Da hatte ich so das Gefühl, ich hatte das Gefühl, da sitzen Leute, die sich sehr viel mit, also diesen psychologischen Ansätzen beschäftigt haben. Du meinst, es gab
eine Psychologin oder einen Psychologen im Team? Könnte ja sein.
Ja, so würde ich es nicht sagen. Ich glaube eher, dass vielleicht, also meine Theorie wäre, dass die DrehbuchautorInnen vielleicht sich dafür mit viel beschäftigt hatten und dann fließt das so rein. Aber das ist dann auf so einer Metaebene lustig, nur für Leute, die sich damit irgendwie, weiß ich nicht, auseinander. Also ich hatte so das Gefühl, ich spüre hier irgendwie was anderes. Es kommt nicht wirklich aus den Figuren, da ist so ein Witz drauf, der irgendwo anders stattfindet und nicht mehr so auf der Figurenebene. Oder auch nicht auf so einer, also der Film hat ja auch so Filmreferenzebene, die lustig ist. Mhm. Aber diese Ebene, die so ein bisschen Meta ist, die funktioniert nicht. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, dass dann nochmal das Powered noch einmal aufsteht, ist so auf derselben Kopfebene, weißt du, auf dieselben dramaturgischen ErzählerInnen-Ebene. Oft passiert das, wenn ich so gestört bin, wenn ich das Gefühl, also gestört werde von was. dann so.
Ein freudscher Versprecher.
Liegt es oft daran, dass da irgendwie die Autorin, dass ich die zu sehr durchspüre. Aber naja, das ist oft so meine Annahme.
Okay. Naja,
also Kröte ist jetzt groß gesagt, weil natürlich funktioniert der Film dennoch. Aber ich war bei beiden Momenten so, also ich war verärgert, wie du gerade gesagt hast.
Okay, das tut mir leid. Ich entschuldige mich, ohne Teil des Teams zu sein, für die, die es verkackt haben in deinen Augen.
Das ist gar nicht nötig. Das ist sehr lieb, aber es ist gar nicht nötig.
Ich möchte kurz was einwerfen, was ich richtig gut fand.
Ja, bitte.
Du hast ja eben schon den Midpoint mal angesprochen. Mhm. Und der Midpoint ist ja der Moment, wo Judy und Nick, also wo Judy Nick eigentlich an den Kopf wirft, vielleicht sind wir doch sehr unterschiedlich, vielleicht sind wir doch zu unterschiedlich. Ja. Mhm. Also wie du eben völlig richtig gesagt hast, wo das Team getrennt wird, beziehungsweise sich trennt. Und was ich super smart fand, das ist ja in diesem Haus oben auf diesem Berggipfel, das ja dann auch in seine Einzelteile auseinanderfällt. Ja. Und ich fand es so gut, dass in dem Moment, wo die sich ja emotional trennen, ein Riss durch dieses Haus geht und jeder auf einer Haushälfte quasi vom anderen weg driftet. Also da hat man, finde ich, ein tolles visuelles Bild dafür gefunden, dass durch diese Freundschaft ein Riss geht und die beiden sich voneinander distanzieren. Fand ich super smart. Hat mir sehr gut gefallen.
Total, stimme ich zu. Sehr gut symbolisch. Gibt auch diese Ebene extra, in der man mitdenkt beim Schreiben, dass die Umgebung selber Ausdruck von inneren Zuständen und der Reise der Figur wird. Und das ist wirklich ein super gutes Beispiel dafür. Tatsächlich habe ich auch, ich konnte mich heute gar nicht entscheiden, was Zitate angeht. Ich hatte 5 zur Auswahl.
Oh, drop doch noch ein paar.
Ja, weil nämlich einer davon war, maybe we are different. Weil es so total heartbreaking ist. Und man muss ja sagen, wenn du diese Figuren am Ende von dem ersten Teil hast, sind die ja so eins geworden, die dann über die Hälfte eines Films, also in knapp 45 bis 50 Minuten, dort wieder hinzukriegen. Und das ist glaubwürdig, das ist eine Leistung. Und es gibt noch mal diese Ebene von maybe we are different. Und es geht ja immer noch und weiterhin bei Zoomania um das Thema keine Ausgrenzung aufgrund von Äußerlichkeiten. Ne? Also es ist eine klare rassistische Haltung, sich dafür aussprechen, dass man sich nicht aufgrund von Äußerlichkeiten irgendwie ausgrenzt und diskriminiert. Und den Satz, maybe we are different, der fußt null darauf, dass er ein Fuchs ist und sie ein Hase, sondern aufgrund ihrer inneren Einstellung zum Thema, was ist es wert? Also wie weit gehe ich, wie viel Risiko trage ich, wie risikobereit bin ich, für das Gute zu kämpfen? Und am Ende, gerade der Moment, den ich angesprochen habe, dass es zu, der zu ausgesprochen ist, ihre Gründe dafür, warum sie, warum Judy immer noch, also vielleicht auch zu weit geht, um das Richtige zu tun, und er so zurückhaltend war, Nick so wenig risikobereit war, ist dann in ihrer Freundschaft begründet. Also, also zum Teil, also für Nick die Angst, sie zu verlieren. Deswegen wollte er nicht, dass sie so risikoreich sich verhält bei diesem Fall, weil er sie auf keinen Fall verlieren wollte. Und Judy auf ihrer Seite das Gefühl von, ich muss mich immer noch beweisen und beweisen und beweisen, dir gegenüber zwar nicht, aber allen anderen. So, also das ist, das ist total toll. Das fand ich eine ganz tolle Leistung, das dort so, so gut hinzukriegen.
Absolut. Ach, es ist eh so toll. Der erste hatte schon so eine tolle Message. Der zweite Zumania-Film hat auch so eine tolle Message. Also alles, was du gerade schon gesagt hast. Und da springe ich mal direkt in mein Zitat rein.
Ja, bitte, bitte.
Weil, warum habe ich das auch auf Deutsch und auf Englisch gesagt? Weil auch diesen Teil habe ich wieder auf Deutsch geguckt. Haben wir ja auch schon über den ersten Teil drüber gesprochen, dass ich die deutsche Synchronisation so wahnsinnig gelungen finde. Und das Zitat, was ich gewählt habe, lautet: Und weil sie eine Schlange war, glaubten alle seine Lüge. And because she was a snake, everyone believed his lie. Das ist ja gemünzt auf Garys Uroma, die eine Schlange war. Und die Lüge, glaubten alle seine Lüge. Seine Lüge bezieht sich auf einen aus dem Linksley-Clan, also die, diese, ich sag mal, die Elite-Luchse, ja, also diese Elite-Lux-Familie. So, der wird ja quasi der Mord an einer Schildkröte in die Schuhe geschoben. Ja. Man behauptet seit was, knapp 100 Jahren, dass eine Schlange, nämlich Garys Uroma, diese Schildkröte umgebracht hätte. Und Judy und Nick finden ja raus, dass das nicht stimmt. Das ist eine Verschwörung, das ist eine Lüge. So, und weil sie eine Schlange war, glaubten alle seine Lüge. Was wird hier erzählt? Natürlich, dass wenn man vorurteilsbelastet ist, man dazu neigt, in gewissen Schubladen zu denken, weil sie eine Schlange war. Natürlich, die Schlange hat die Schildkröte umgebracht. Und es dadurch viel leichter ist, Desinformation oder sagen wir einfach, wie es ist, Lügen. Lügen in die Welt zu setzen, die geglaubt werden, aufgrund von Vorurteilen. Und ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden, etwas, was nicht aktueller sein könnte, die Message dieses Films. Und auch uns als Publikum darauf hinzuweisen, sich selbst zu hinterfragen. Und das finde ich so schön, weil also der erste Teil, da ging es ja um Vorurteile zwischen Raubtieren und Beutetieren. Und ich finde, hier im zweiten Teil geht es ja konkret um eine ausgeschlossene Spezies, nämlich die Reptilien, die aufgrund, was Judy und Nick herausfinden und aufdecken, aufgrund einer hinterhältigen Verleumdungskampagne, anders kann man es ja nicht nennen, quasi so einen schlechten Ruf haben, dass die ausgeschlossen werden aus dieser Zumania-Gemeinschaft, die ja eigentlich dafür steht, alle Tiere zu inkludieren. Und also als dieses Zitat kam, und weil sie eine Schlange war, glaubten alle seine Lüge, das hat mich richtig ins Herz getroffen, weil da so viel Wahrheit drin steckt und wir, und weil das so falsch ist. Aber es ist einfach auch leider so wahr. Und darum sind diese Filme, klar, die machen Spaß, die sind schnell, die sind lustig, es sind knuddelige Tiere dabei. Aber die Zumania-Filme, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die wirklich, die sind klug durchdacht, die sind gut gebaut, die haben eine Message, die transportieren so viel, ach, Weisheit und Wärme. Und ach, ich bin wirklich, wirklich Fan von diesen beiden Filmen. Also bis auf deine, ich bin jetzt provokant, bis auf deine beiden Minikröten, habe ich da wirklich nichts auszusetzen. Ich finde diese beiden Filme wirklich ganz zauberhaft in ihrer Message. Ich finde die richtig gut.
Ja, dem kann ich mich nur voll anschließen. Es ist ja auch die Aussage dahinter, wenn nicht alle so vorurteilsbelastet gewesen wären gegenüber Schlangen, dann hätte man das mehr hinterfragt. Dann hätte man einfach nur, also dann wäre es um das Individuum dieser, der Urgroßmutter-Schlange von Gary gegangen und nicht Das wurde aber gar nicht individuell betrachtet, sondern durch die Vorurteile gegenüber Schlangen. Und das als Aussage ja. ist, das zu lernen und das als Message als eben falsch darzustellen, das ist halt der Übertrag in unsere Welt, leider, in der das so noch stattfindet, oft genug. Das haben sie also wieder sehr gut gemacht, auch weil ich finde, sie haben noch mal nur ein, zwei andere Themen mit reingebracht und Umdrehungen mehr reingebracht. Also diese Aussage, wir sollten uns gegenseitig uns anschauen und liebhaben und Unterschiede bedeutet nichts, ist einfach normales Leben so. Und daraus darf sowas nicht entstehen. Haben sie auch noch die Ebene reingebracht von, also ich habe das übersetzt als eine Kritik gegen Kapitalismus und rückblickend in der Geschichte Kolonialismus, weil die Lingsleys ja Territorium haben wollen und gierig sind und mehr haben wollen und aufgrund dessen die Verdrängung von ganzen Lebensräumen stattfindet. Also das ganze Zuhause der Schlangen, das verleiben die sich ein, weil sie die Fläche haben wollen und wandeln das in Tundra Town, also in ihr eigenes. Und da steht natürlich die Gier des Menschen hinter, mehr zu besitzen von der Welt. Und dann werden auch die dort schon ansässigen Menschen vertrieben. Also diese Ebene ist nochmal neu dazugekommen. Und das finde ich ganz, ganz toll und schlau und noch on top, dass also Korruption innerhalb des Staats, also der Bürgermeister, der gekauft ist und eingesetzt wurde.
Der, by the way, fantastisch
fantastische
ist.
Figur.
Bürgermeister Winddancer ist großartig.
Grandiose Figur, aber das steckt dann ja auch noch drin. So, und das ist schon genauso auch bei der Polizei, ne? Also wofür bezahle ich euch? Auch das ist drin. Das wird mal eben so nebenbei auch noch eingestreut. Das ist schon alles sehr aktuell, wenn man bedenkt, in welchem Zustand einige Staaten in der Welt sind aktuell, das so zu treffen. Mhm. Und ich glaube, auch darin liegt dann, mich würde interessieren, ob so ein Film dauert lange, lange, den zu entwickeln. Und vor allem wird viel Zeit aufs Drehbuch verwendet, wird oft, aber besonders viel bei Animationsfilmen. Und es würde mich interessieren, ob sie schon mal ein Drehbuch hatten und die Entwicklungen dieser Welt in diese negative Richtung sind ja verstärkt in den letzten, ich überschlag jetzt mal 4 Jahren passiert, noch mal mehr, extremer, ob sie ein Drehbuch hatten, das sie zur Seite wieder, also ganz zur Seite gelegt haben, um so aktuell zu sein. Weil wenn ich mir jetzt überlege, du hast 2016 war der erste, die haben 2017 angefangen. Das ist, also es fühlt sich aktueller ans Heute dran. Oder sie haben es halt von Anfang an kommen sehen und voll getroffen. Das fände ich spannend, wir werden es nicht erfahren.
Was ich spannend finde, ist, im ersten Teil, also zumindest sind sie mir nicht aufgefallen, im ersten Teil gab es ja wirklich keine.
Nee, Kritik. Gar nicht. Ja, das,
hast du im ersten Teil eine Schlange mal gesehen? So, und jetzt ist die Frage, hatten die, also die konnten ja nicht erahnen, dass dieser Film so ein weltweiter Erfolg wird. Haben die beim ersten Teil schon gesagt, so Leute, das ist jetzt Absicht von uns, dass wir keine Reptilien zeigen, weil für einen möglichen zweiten Film, wir haben schon eine Idee, was wir da erzählen könnten. Und darum dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall Reptilien zeigen, weil die sind ja seit 100 Jahren verboten. Waren die schon so weitsichtig oder war das einfach Zufall, dass keine Reptilien im ersten Teil vorgekommen sind? Und jetzt, ich drehe das Rad jetzt noch mal weiter. Im Internet, in diesem ominösen Internet, brodelt die Gerüchteküche, weil, hey, also es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber ich sag mal so, was hast du eben gesagt? 1,8 Milliarden Einspielergebnis. Also dieser Film ist ein grandioser Erfolg. Es wäre ja wirtschaftlich fast schon grob fahrlässig, da nicht einen dritten Teil hinterher zu schießen. Und im Internet brodelt die Gerüchteküche, was denn oder welche Spezies im dritten Teil wohl eine wichtige Rolle spielen könnte. Und hast du eine Idee, also wenn du jetzt mal so zurückdenkst, welche Tierart findest du war in beiden Teilen unterrepräsentiert? Hast du gerade ein spontanes Bauchgefühl? Hast du eine Idee?
Alles, was fliegt.
Du bist so gut. Ja, Vögel, Vögel. Es heißt im Internet, Vögel könnten eine wichtige Rolle spielen in Teil 3, in einem potenziellen Teil 3, den es vielleicht gibt, vielleicht aber auch nicht.
Das ist richtig. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch. Anne, du bist doch Alumna einer Filmhochschule. Hast du den Film nicht bis zum Ende geguckt dieses Mal? Weil es gibt eine es gibt eine Post-Credit-Scene. Ja?
Oh nein! Schuldig im Sinne der Anklage. Shit, nein, wenn ich im Heimkino sitze, das habe ich aber auch schon zum ersten Teil gesagt, wenn ich im Heimkino sitze, shame on me, lasse ich den Abspann nicht ganz durchlaufen. Im Kino bleibt man natürlich sitzen, ja? Und wenn man, was häufig vorkommt, die Letzte ist, die da sitzt. Ich habe die Post-Credit-Scene verpasst? Mhm. No way! Worum geht's? Tell me!
Also erstens möchte ich kurz zu deiner Ehrenrettung sagen, ich war schon längst Second-Screen-mäßig in meinem Handy und hatte vergessen, dass der Abspann noch lief und dann kam noch eine Szene und ich bin wieder wach geworden vom... Also zu Hause mache ich das auch nicht. Okay. Also kurz mal eingeworfen. Und ich glaube, ich habe sie auch im Kino nicht zu Ende geguckt. Im Kino bin ich auch nicht sitzen geblieben.
Das ist jetzt aber ein Sack.
Das ist eigentlich noch viel schlimmer.
Bist du früher aufgestanden?
Ich glaube, wir sind aufgestanden und sind gegangen. Ja, naja, also
wir, das ist deine
meine Begleitung und ich sind aufgestanden und ich bin da so ein bisschen, es ist halt schon sehr, also ich sag mal so, Menschen, die nicht so wie ich so filmaffin sind, mit denen, von denen erwarte ich nicht, dass sie mit mir jetzt hier noch die 8 Minuten Post-Credit gucken, deswegen gehe ich dann auch.
Oder je nachdem, bei Animationsfilmen auch gerne 18 Minuten.
Nochmal 90 Minuten hängen da.
20 Minuten.
Genau, zu Recht. Ich überlege gerade, ob ich sie dir jetzt erzählen soll oder weil hier vielleicht noch andere Menschen sind, die jetzt zuhören und auch nicht gesehen haben, würde ich doch eher einleiten.
Ja, aber wir sind ja nicht spoilerfrei.
Ja, aber manche haben sie jetzt vielleicht auch nicht gesehen.
Ja, dann schaut doch nochmal und dann spult ihr jetzt diesen Podcast um, was? 1 Minute vor und du erzählst mir das jetzt bitte. Natürlich.
Also, es geht um Folgendes. Wir sind bei Judy Hopps in ihrem Zimmer. Wir sind tatsächlich draußen und gucken rein durchs Fenster. Neue Perspektive hatten wir noch nicht. Sie hat auf der Fensterbank die Möhre stehen und hört sich immer wieder dieses I love you an von Nick. Dann kommt natürlich von diesen Nachbarn, die sie da hat, ob sie das jetzt die ganze Zeit vorhat. Und der andere sagt so, lass ihn Ruhe. Sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, aber sie sucht immer noch Bestätigung von außen. So, also auch wieder dieses übrigens psychologische Meta-Level und so. Dann gibt sie eine Replik, so in die Richtung, dass sie durchaus mal nervige Nachbarn auch verhaften kann oder so, so in die Richtung, und geht dann zur Tür raus. Und wir bleiben aber am Fenster und gucken rein und dann schwebt eine Feder durch die Luft und landet neben der Möhre. Und das ist die Post-Credit-Scene.
Oh, ja. I love it.
Das ist schön, ne?
Oh, I love it. Super gut.
Ja. Willkommen zurück an alle.
Willkommen
die
zurück.
Jetzt wieder einsteigen, weil sie die Post-Credit-Scene lieber selber gucken wollten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zurück zu, ich habe ja noch ein paar Zitate gehabt.
Ja,
also
ja,
erstmal mein Zitat. Ne? Permission to hug. Das sagt Gary jedes Mal, wenn er Judy quasi umschlingt. Und das erste Mal macht er das wenn sie in der Wetterwand sind und es ist so kalt und sie kann sich nicht mehr bewegen und die müssen sich alle gegenseitig retten. Und er ist ja eine Schlange, das heißt, er ist halt ein Kaltblüter, sagt man, glaube ich, und braucht deshalb Wärme von außen, damit er agil ist und überhaupt Energie hat. Und dann stellt er eben fest, ach ja, sie ist ja ganz warm. Und wenn er sie jetzt umarmt, dann kriegt er seine Energie zurück. Und er fragt aber vorher, ob er sie umarmen darf. Und wenn seine Familie dann ganz am Ende auftaucht, fragt er auch, ob er sie umarmen darf. Und das ist natürlich Consent, dass man fragt, bevor man jemanden umarmt. Und das ist auf einer sehr schönen Ebene. Consent gilt natürlich für alle Bereiche, ne? Vor allem bei Sex. Und das einfach schon auf der Umarmungsebene mal ebenso noch beizubringen, finde ich ganz, ganz wunderschön und toll. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn die Schlange vorher gefragt hat, ob sie denn umarmen darf. Und das mag ich sehr. Da habe ich mich so drüber gefreut, dass das mein Zitat geworden ist.
Sehr gut. Jetzt hast du aber noch, wenn ich mich nicht verzählt habe, noch weitere 3 Zitate, die du noch droppen kannst und willst. Ist das richtig? Go.
Ich habe das Zitat, you can be different from your family, weil das sagen, das wird gegenüber Poverty geäußert. Und im Hinblick darauf, dass es schon mal den Satz gab, maybe we are different, wird hier wieder nochmal das Anderssein bespielt, dass er in dem Sinne die Wahl hat, auch anders zu sein, wenn er möchte. Er muss nicht auch so kriminell handeln wie seine Familie. Das mochte ich auch sehr.
Entschuldigung, da muss ich kurz reingrätschen. Das war ja, also der Twist hat mich ja durchaus, und es ist gut, der hat mich ja überraschend getroffen, ne? Also ja. Ich dachte ja, Horbert ist einer ist von so. Den Guten.
Ja.
Und dann stellt sich raus, das ist genau nix so da. Eine fiese Möb wie seine Familie. Wirklich. Also war gut, dramaturgisch gut.
Ja.
Hat mich kalt erwischt.
War fand gut. ich auch super, hat mich auch völlig kalt erwischt. Habe ich wirklich nicht kommen sehen. Und ich habe dann noch mal, da gab es auch eine Metaebene, so auf der dramaturgischen Seite, dramaturgischen Ebene, die ich gut fand. Weil vorher sagt Judy zu ihm, you know, with our last case, there was some kind of a twist. Und dann kommt der Twist und Poffert stellt sich als fiese Map raus. Fand ich super. Da hat mir das sehr gefallen. Das war, da ist dann so eine Meta-Kopfebene dabei, die gut funktioniert hat. Ja. Und habe ich auch gar nicht kommen sehen. Wirklich nicht. Ja, sehr gut gemacht. Dann habe ich noch It's called an arrest, sweetheart. Oh, weil im ersten ist es das Zitat It's called a hustle, sweetheart. Und über dieses Zitat bonden Judy und Nick auch ein bisschen. Und es war auch mein Zitat für den ersten Film. Und ich habe kurz überlegt, dass ich dann diese Abwandlung, auch dieses abgewandelte Zitat jetzt als mein Zitat für diesen Film nehme. Aber dann wollte ich doch ganz was anderes nehmen. Aber das war noch auf der Liste. Und zu allerletzt sagt Winddancer, Bürgermeister Mayor Winddancer sagt, we can be better together.
Schön, das ist so schön.
Das ist einfach die Message in a nutshell und natürlich auf Tiere und Zoo bezogen und so. Also, oder Zoologie oder wie man sagen möchte. Ja. Ich hatte zu viel Auswahl. Jetzt bin ich ja doch noch alle losgeworden. Ein Fest.
Ein Zitatefest.
Ein Zitatefest. Und ich habe tatsächlich noch einen, weißt du noch, als wir das erste Mal die Krötenliste eingeführt haben, in unserer Folge Ripley, können wir auch nur sehr empfehlen.
Oh ja.
Haben wir auch darüber gesprochen, wie denn eigentlich tolle Momente genannt werden könnten. Weil es gibt, die Krötenliste ist so eine Art Fachbegriff, aber es gibt jetzt nicht eine positive Liste. Und damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, sind wir auf den Begriff der Pfauenliste gekommen.
Oh, die Pfauenliste, mein Gott.
Pfauen.
Die Pfauenliste.
Die Pfauenliste.
Benutzen wir viel zu selten.
Ja, genau genommen war diese ganze Folge eigentlich eine ziemliche Pfauenliste.
Das stimmt.
Aber ich habe hier einen besonderen V noch, den ich gerne zum Schluss noch sagen möchte. Und zwar steht am Ende, wenn die Credits beginnen, also wer hat denn diesen Film alles gemacht, steht A Film from Everyone at Disney.
Ja, das habe ich auch gesehen und das erwärmte sehr mein Herz. Wie toll.
Ja, weil das auf der Ebene der Umsetzenden auch noch mal gelebt wird, dieses We can be better together. Weil es ist sonst sehr gängig, das ist dann ein Film von und meistens, und dann ist es der Regisseurname, der kommt, oder Regisseurinnenname, der kommt. Und vielleicht ist es persönlich, aber als jemand, der nicht in diesem Department ist, ist immer das leichte Gefühl von, es ist ein Film von sehr, sehr vielen Menschen. Und zu sagen, es ist der Film von einer Person, fühlte sich noch nie richtig an. Von daher hat mich das sehr getroffen und sehr begeistert, Film from Everyone at Disney. Es gibt auch andere Filme, wo das schon passiert. Aber dieser Teamgedanke und es braucht so viele Menschen, um einen Film zu machen, da stand es dann mal. Das fand ich sehr toll. Das ist ein V für mich.
Voll. Sehr gut.
Sehr gut, ne? So, mehr hätte ich jetzt nicht. Mit diesem V würde ich enden.
Sehr schön. So machen wir das.
So
dein
machen wir
V
das.
Ist auch mein V.
Oh, das finde ich schön. Ja. Das war so Mania 2. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir kommen natürlich in 2 Wochen wieder für die letzte Folge unserer 2. Staffel. Keine Sorge, es wird weitergehen.
Na klar.
Na klar. Aber in 2 Wochen machen wir den Sack zu für unsere zweite Staffel schon gesehen. Unsere 40. Folge kommt. Und wir haben ein besonderes Nugget mitgebracht, würde ich sagen. Anne, was besprechen wir denn nächste Woche? In zwei Wochen, Entschuldigung.
Wir besprechen einen absoluten Klassiker, den wir beide schon gesehen haben.
Ja.
Ja. Aber wir gucken ihn uns sehr gerne nochmal an, um darüber, wie sagst du immer so schön, faktenbasiert zu nörgeln. Vielleicht haben wir auch gar nicht so viel
vielleicht
zu nörgeln.
Vielleicht nicht.
Ne? Hört schon mal rein. Wir sprechen über einen Film, den jeder gesehen haben sollte.
Mhm.
Und zwar über Trommelwirbel. Psycho.
Psycho. Psycho. A classic. Wir wagen uns ran. Sagen wir mal so, der ist schon ein paar Mal besprochen worden, seit es ihn gibt. Ja, ein, zwei Mal. Aber wir machen einfach auch noch mit und wir finden es einen besonderen Abschluss für unsere zweite Staffel. In dem Sinne, hört doch gerne in zwei Wochen wieder rein. Schaut bis dahin Psycho, Psycho. In der Zwischenzeit schickt uns gerne Lob, Kritik, Feedback über die bekannten Kanäle in den Shownotes angegeben, unsere Instagram-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse. Abonniert den Podcast, klickt die Glocke, verteilt Sterne, 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 wenn ihr wollt. Wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
Bis in zwei Wochen. Tschüss.